willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem wertigsten Biblecast im Web. Heute von Simons Balkon.
Ja, hallo. Der Balkon grüßt euch in Berlin. Wir trinken hier gerade schön einen Kaffee und ich habe mir hier schön Veggie-Hafermilch in meinen Kaffee geschmissen.
Bio.
Bio? Ist es Bio?
Ja,
steht. Nee, steht vegan drauf.
Bio, aber da steht Take It Veggie Bio Haferdrink.
Ja, von einem großen Supermarkthersteller. Von Kaufland. Genau.
Aber keine Sorge, wir wollen gar keinen Bio Haferdrink Sponsoring.
Ich sag dir, eines Tages werden sich die alle melden, die wir erwähnt haben, und werden sagen, boah, bist du geil? Dafür kriegst du 1000 Euro für jedes Mal, als du uns erwähnt hast.
Ich finde, super. Du bist ganz schön kommerziell so. Obwohl, du hast ja noch nicht gesagt, wie du reagieren würdest.
Richtig, ich habe ja noch nicht gesagt, ob ich geldgierig zustimme. Denn natürlich, wenn ich das jetzt sage, dann ist das natürlich blöd. Aber ich bin ja nicht kommerziell drauf. Ich werde natürlich sagen, nein, danke, behaltet euer Geld. Ja, gern geschehen.
Gebt's den Arm.
Gebt's den
Arm. Hast du unsere Folge nicht gehört? Eines fehlt euch noch. Schon sehr geil, dass ihr mir 1000 Euro geben wollt, aber eines fehlt euch noch.
Verkauft alles, was ihr habt
und gibt's den Armen.
Oh, das wäre blöd, weil dann wären diese ganzen Firmen nicht mehr da. Das kann ich dir nicht sagen. Es gibt kein Eva Fun mehr.
Tja. Ja. Tja, Simon ist ziemlich gestresst. Er kommt nämlich gerade aus 3 Wochen Sommerurlaub.
Ja, also es ist jetzt mein letzter offizieller Urlaubstag. Es ist ja ein Freitag. Ja? Die Sonne drückt wie immer hier runter und in Berlin weht kein Wind. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Wir waren ja auch jetzt zwischendurch
bei... In anderen Steppen, sagt man heute.
In anderen Steppen.
Steppen.
Steppen. Achso, in anderen Steppen. Ja, doch, das stimmt auch. Nee, wir waren jetzt ja bei meiner Schwiegerfamilie im Sachsenland. Und da war das in der Nacht schön kühl. Da hatten wir so 18 Grad. Ja, also in der Nacht.
Und ja, nachts halt.
Ja, und jetzt haben wir hier konstante 30 Grad auch in der Nacht und man schwitzt so vor sich hin.
Ja, das ist, man merkt es gar nicht so, ne? Ich finde, so draußen kann man so zum Beispiel an größeren Straßen, wo ein Fahrtwind ist, kann man einfach so langlaufen. Und es weht und weht und weht. Und irgendwann kommt man nach Hause und denkt sich, warum ist denn so ein komischer Fleck auf meinem Rücken?
Richtig, was soll das eigentlich? Ja, ja.
Habt ihr die Probleme auch?
Ja, aber es ist alles elendig. Es ist auch alles schwierig, ja. Hier der Baum, der den Schatten auf unseren Balkon wirft. Und Leute, ich muss sagen, ist ganz geil. Ich habe einen guten Urlaub bisher gehabt, Lukas.
Wie bisher? Können wir heute noch... Heute muss Simon mich sehen, ja.
Kannst den ganzen hart. Urlaub kippen, Lukas.
Wenn du
warum
so,
bist
weißt
du denn
wenn,
eigentlich
wenn
hier?
Wenn du so klopfst, ne? Und der Tischrekorder auf dem Tisch steht, dann ist das nicht geil.
Okay, tut mir leid, ich klopfe jetzt nicht mehr auf den Tisch.
Nee, klopfen ist sowieso nicht so gut, kommt autoritär rüber.
Achso, bin ich ja auch, sagt man mir ja gerne nach. Simon, wenn du reinkommst, dann reißt du immer die ganze Aufmerksamkeit an dich. Kann schon sein.
Kann ich bestätigen. Ja, warum bin ich hier? Meine Eltern haben morgen Hochzeitstag.
Oh, schön.
Ja, einen runden.
Einen runden Hochzeitstag. Warte, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Du bist so und so alt, 30.
Genau.
Alter, ich bin so krass.
sitzt da auf dem Balkon in Berlin-Lichtenberg und findest dich krass.
Muss ich mir vorstellen,
noch in dieser Hose,
in so einer bunten Pumperhose und so einen Tanktop.
Unrasiert und geil mit Sonnenbrandresten auf der.
Ja, also den Arm. Ja, wir waren ja Kajak fahren, habe ich ja erzählt. Und
das Sonneneincreme ist einfach zu hart, ne? Das
macht einen doch, ich habe mich die ganze Zeit eingecremt, ansonsten wäre ich wahrscheinlich heute, würde ich mich wahrscheinlich wirklich richtig häuten.
Heute gehäutet, ja.
Und das ist jetzt echt nur wieder ein Hummer, Mann. Und ich hatte tatsächlich gar nicht so dollen Sonnenbrand, aber es ist schon, du musst dich wirklich echt alle zwei auch Stunden
häuten Hummer, ja?
Warte mal, waren das nicht Spinnentiere?
Du meinst, weil der Hummer rot wird, wenn er gekocht wird?
Nein, Lukas. Aber heute Morgen, pass auf, wir haben hier Spinni 1 und 2 im Badezimmer, Spinni 3 ist in der Küche.
Nicht im Ernst, wer von euch hat den Namen?
Ich.
Du? Ich hätte gedacht, also naja, gut, aber
ja,
keine Vorurteile.
Ich weiß, andere Leute nennen sie dann Horst und Günther, aber ich finde ja Nummer
1 nicht so meine Kritik gewesen, aber ja.
Achso. Ja, Spinni 1 und 2 im Bad. So, und das ist wirklich cool, weil die Insekten wirklich fernhalten. Und Spinni 1 hat...
Wir haben auch ständig das ganze Bad voller Insekten.
Nein, ich habe in der Nacht die Fenster auch trotzdem offen. Es ist halt warm, weißt du?
Ja.
Dann kommen so Fliegen rein und dann sind die aber im Netz. Dann werden die ausgelutscht und dann sind die wie leere Hüllen, wenn die dann auf dem Fensterbrett fallen, wenn die Spinne fertig
ist. Kann ich auch so eine Sendung mit der Maus, ja?
Das ist richtig toll. Jedenfalls spielen die eins, hat sich während unserer Abwesenheit letztens gehäutet und sie wachsen, und zwar deutlich.
Vielleicht wurde Spinny 1 auch aufgefressen.
Nein. Und Spinny, und eine fremde Spinne hat sich in dem Netz von Spinny 1 breit gemacht.
Kann gut sein.
Das wäre voll scheiße. Da müssen wir irgendwie nochmal mit Spinny 1 reden und mal rauskriegen, ob Spinny 1 wirklich der ist, für den er sich
auskennt. Je häufiger du Spinny sagst, desto mehr glaube ich, du meinst dich selber.
Ja, früher habe ich ja diese Spinnen immer bekämpft, ne? Aber heute ist das vorbei. Heute ist meine Arachnophobie überwunden.
Du kannst so viele Fremdwörter, bist du Theologe?
Man könnte mal so Kaffee ein, ja. Auf jeden Fall Bildungsbürger von der Akademie.
Akademie, ja.
Ich bin ein sehr intelligenter Mann. Also, ja, und jetzt sitzen wir hier auf dem Balkon, muss man ja mal sagen. Wir sitzen ja jetzt hier auf dem Balkon.
Muss man mal sagen, ne?
Und der Lukas hat gesagt, naja, wir müssen schon noch eine Folge aufnehmen. Und ich sehe das auch so.
Gut,
pass auf, und dann
gut begründet, ja.
So Leute, und dann haben wir mal, dann haben wir mal geguckt, weil das ist ja so eine Folge, wir sitzen hier so ganz legifär auf meinem Balkon und haben dann so geguckt, was ist denn heute dran? Ja, die dritte Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung, sagt Luther.
Sagt die Deutsche Bibelgesellschaft.
Genau, die 2017er. Und das ist schon, also das ist jetzt nicht so ein Thema, was man mal schnell auf dem Balkon bespricht, habe ich, also persönlich den Eindruck.
Naja, andererseits, ich meine, wo findet eigentlich der Glaube und Theologie statt, wenn nicht auf Balkonen und in Notaufnahmen und...
So, weißt du, das halt ja, so. In den sicheren vier Wänden meines Arbeitszimmers, wie du das Lukas ganz weit woanders sitzt, richtig hauen kann, wenn ich falsche Sachen sage. Und ja. Auf den nackten Arm. Jetzt bist du ja richtig rot.
Stimmt, weißt du, wir haben ja vorhin einen Peak-Check gemacht, damit das Mikrofon nicht übersteuert. Ja. Warum habe ich dich vorhin nicht geklatscht?
Ja, hätte ich klatschen. Das ist quasi der Einstiegsklatscher, den genau. Wir immer machen, Leute, damit der Jones findet,
stimmt.
Die Spuren zusammenpassen.
Ja, müssen wir jetzt ja gar nicht machen.
Ja, der Klatscher war jetzt völlig unnötig.
Du hast wirklich da drei Finger.
Guter Abdruck, ey. Das
stimmt. Ja, das sieht gut aus.
Aber um bei dem Thema zu bleiben, ist schon hardcore. Ich traue mich fast nicht ran, aber lass es uns tun.
Ja, ne? Wenn ihr Bock habt.
Wenn ihr Bock habt und heute auf eine Folge, die tonqualitätstechnisch anders ist.
Ja, achso, wir müssen noch sagen, wir machen ein bisschen Sommerpause. Aber wann ihr uns wieder hört, das hört ihr erst am Schluss. Ne? Damit ihr auch die Folge hört, weil sonst denkt ihr euch nur so.
Ach ja, genau. Wir machen Sommerpause, ja.
Ja.
Gut zu wissen. Stimmt, da haben wir drüber gesprochen, ne?
Ja, können wir ja gleich nochmal erklären. So, liebe genau, Leute. Also, heute bin ich dran, glaube ich.
Du bist du dran? Ja, bestimmt bist du dran. Ja. Ich lese mal mit,
wie
sonst auch immer.
Ja, aber nicht parallel. Also.
Wir haben hier unsere Smartphones, also und das die Bibel als richtiges Buch haben wir gerade hier nicht liegen, ne? Sondern nur...
Hast du das sonst?
Doch, ja, ich benutze die voll gerne, so richtig schön
haptisch. Ja, aber ich meine jetzt, wenn wir casten.
Ja.
Ja? Hast du eine Luther 2017?
Ach so, nö, aber... Ich nehme dann immer noch, also ich habe immer noch zwei Übersetzungen rumliegen neben
ja.
Mir.
Ach ja, und dann immer, oh, jetzt kommt er wieder mit der griechischen und so. Und in Wirklichkeit saugt er ständig alle Übersetzungen weg. Halt. Gut, also zu Simon Schmerz haben wir jetzt halt nur die 2017 auf dem Handy gerade.
Ja, die 2017, die beste.
Wenn du nicht schon wieder irgendwie Multi-Window-Mode hast und alle gleichzeitig anguckst.
Auf meinem Smartphone.
Ja, hey, komm, hier, das geht bei mir. Guck mal.
Was für eine sinnlose Vollscheiße. Bitte fang an.
Ich könnte gleichzeitig bei WhatsApp schreiben.
Toll. So macht man das. Damit man auch wie die Jugendlichen ist, die immer in der Bahn nicht miteinander reden, sondern übereinander reden, ja, währenddessen genau. Sie nebeneinander sitzen.
Ja. Jetzt redest du schon über die Jugendlichen.
Diese Jugendlichen, ey, das ist ja auch...
Ich weiß, du warst schon immer ein bisschen
unerhört.
Älter als alle in deinem Alter. Aber so, Leute jetzt hier. Markus Attacke. 10. 32 bis 34. Klingt kurz, hat es aber in sich.
Ja.
Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird überantwortet werden den Hohepriestern und den Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Und die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jetzt legst du das Handy erstmal weg und denkst dir so, oh.
Krasser Text, Mann.
Krasser Text. Wie gut, dass wir jetzt schon beim zweiten Kaffee hier sind.
Ja.
Brauchst du vielleicht noch ein bisschen Hafermilch?
Ey, Mann, die Hafermilch ist super. Das ist halt viel bekömmlicher als diese ganze Laktose-Scheiße.
Okay, bevor wir noch über das Wort bekömmlich diskutieren, das ich hasse.
Sehr bekömmlich, ja. Mhm.
Okay, also, sie waren auf dem Wege hinauf nach Jerusalem. Ich finde ja an diesen beiden Texten von der letzten Woche und dieser Woche immer den Zusammenhang super. Ja? Wir haben als letztes gelesen, viele aber die werden die Letzten sein, die die Ersten sind, und die Ersten sein, die die Letzten sind. Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran.
Bam, Digga.
Boom.
Du bist so krass, du hast dich vorbereitet, oder?
Ich habe das mal vor 3 Jahren im Hauskreis gemacht.
Das Markus-Evangelium auslegen, Alter, was?
Wir haben so weit gelesen halt hier.
Achso, das erklärt natürlich, warum du immer so.
Und
so
ich weiß noch, wie wir das diskutiert haben und ich dann immer so sagte, krass, lass mal weiterlesen.
Sehr gut, ey, ist alles richtig immer.
Genau.
Ja,
also wir haben jetzt schon mehrfach davon gesprochen, dass Jesus sagt, jetzt müssen wir nachgucken, vor wie vielen Folgen das war, aber dass Jesus ja sagt, so der Letzte unter euch sein, oder der Erste unter euch sein will, der sei aller Diener, ne? Der geht sich so ein bisschen für die anderen hin. So, und dieses der Letzte sein, das ist ja irgendwie das, was Jesus für sich selber in Anspruch nimmt. Und hier sieht man es so, ne? Wenn man jetzt mal nicht einfach nur, weil da irgendwelche Redaktoren und Redakteure und was auch immer, wie man das nennt bei der Bibelgesellschaft, so einen Bruch eingesetzt hätten, dann würde man direkt weiterlesen. Viele werden die Letzten sein, die Ersten sind, die Ersten sein, die Letzten sind. Die waren aber auf dem Weg nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Jesus ist der Erste, der am Ende der Letzte sein wird. Ja, alle Jünger laufen weg. Kommen wir ja noch hin, Kreuzigung. Ja, nur Petrus folgt aus Entfernung nach und guckt sich das alles an und haut dann auch ab. Mhm. So, und Jesus ist der Letzte, der noch da ist sozusagen, der am Kreuz hängt, von allen verlassen. Und hier ist es sozusagen schon, hier beginnt es schon. Ja? Jetzt ist er gerade noch vorne, und wenn er sagt, viele werden die Ersten sein, die Letzten sind, das ist ja immer so ein Wort, das heißt immer, ja, alle haben gewonnen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Das christliche Fußballmannschaften. Ja?
Mhm. Wir haben verloren, aber eine Frage werden wir gewinnen.
Ja, so, ja. Und hier ist es jetzt aber noch viel heftiger, dass Jesus wirklich damit schon irgendwie auf seinen Tod hindeutet. Ich habe ja das hier als einen meiner Texte vom Examen, ich will dich jetzt nicht damit langweilen, aber
was
ich gut finde, ist, hinauf nach Jerusalem gehen, steht eigentlich fürs Pilgern, das Verb, was da steht, Hypago heißt es, glaube ich, an der Stelle, im Markus-Evangelium, ab dieser Stelle wird es in der Regel für Überliefern verwendet. Also für sozusagen hinübergehen, ja, auf die andere Seite. Also eigentlich schon so in dieser passionsmäßigen Sache. Jesus geht nach Jerusalem, weil das der Ort ist, wo er leiden wird, wo seine Sendung, sein Auftrag zum Ende kommt.
Und es steht ja hier, dass sie sich also setzten und entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und jetzt ist ja die Frage, worauf bezieht sich das? Ich meine, man kann natürlich sagen, oh ja, zählt es auf der Hand, ja, was der Lukas gerade gesagt hat, weil er jetzt vorangeht und so, und die das voll checken.
Ich finde es immer geil, wenn du mit unseren Podcast-Hörerinnen diskutierst, während wir miteinander reden.
Das tut mir leid, Lukas. Ja, möchte ich nicht umgehen, aber die Masse da draußen ist größer als du. Und dann fürchten sie sich. Also ich meine, für mich ist es ja so, bisher waren sie ja noch nicht in Jerusalem.
Ja.
Und das ist ja schon so ein bisschen das Headquarter der Pharisäer. Und es ist auch irgendwie allen klar, naja, der Jesus ist, sagen wir mal, jetzt nicht gerade der gefeierte Held.
Zumindest bei den Massen, ja.
Bei den Massen.
Also nicht bei den Massen, bei den Autoritäten.
Bei den Autoritäten.
Ja, so.
Und da jetzt reinzugehen, ist quasi so ein bisschen wie in die Höhle des Löwen spazieren. So die eine These.
Ja.
Der andere Punkt ist so, der mir halt auch noch kommt, ist, was hat man denn von Jesus eigentlich erwartet, bis zu diesem Punkt, was auch passieren kann? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, also du meinst, sie setzen sich darüber, dass es jetzt nach Jerusalem geht oder sowas.
Ja, genau.
Jetzt denken so, wow, krass,
Der Move ist nämlich, der erwartet wird und der die ganze Zeit erwartet wird, so ein bisschen, dass er als der politische Führer jetzt nach Jerusalem geht und das Land übernimmt. Denn das ist ja, was die Leute erwarten. Das wird ja immer in den Prophezeiungen wird davon gesprochen, dass David wiederkommt,
ja,
dieser Herrführer, und das Land übernimmt und die ganzen Freaks vom Thron stürzt und, ja, und Israel ist wieder frei. So.
Ja.
Und das, also es liegt schon, es ist etwas, was ich denke, was sehr gemunkelt wird in dem Moment, wo er sagt, wir gehen jetzt dahin,
ja,
und wo die straight auf den Weg hingehen, weil dann wird's heiß. Und dann wird's wirklich richtig heiß.
Naja, du kannst es auch nochmal auf einer anderen Ebene anschauen, und zwar auf der Ebene von den Leuten, die das Markus-Evangelium als erste lesen, so, zu Markus' Zeit. Mhm. Weil wir haben schon drüber gesprochen, Markus schreibt das, was er schreibt, ja auch immer aus seiner Zeit heraus mit seinem Blick, wie er es versteht. Und damit irgendwie auch für die Leser, die es dann lesen, oder die Leute, die es sich vorlesen lassen. Und es gibt so eine Theorie, dass Markus ganz viel auch immer auf den römischen Heerführer Vespasian anspielt, der nämlich Kaiser geworden ist, so um die Zeit von Markus, bisschen vorher. Wo es dann auch heißt, von Vespasian gingen Evangelien in die Welt. Ja, gute Nachricht, Vespasian hat gewonnen. Und der war eigentlich gar nicht als Kaiser vorgesehen, hat dann aber so eine Prophezeiung bekommen, hat dann derbe durchgezogen, hat Jerusalem erobert. Mhm. Na, der war der Typ, der den jüdisch-römischen Krieg gewonnen hat. Mhm. Und ist dann auf den Thron gestiegen. Und dann ist immer so ein bisschen so, da gibt es so eine Theorie, dass man das parallelisiert sozusagen. Dass Markus, immer wenn er über Jesus schreibt, wie er nach Jerusalem geht, im Kopf hat, wie Vespasian nämlich nach Jerusalem gegangen ist, mit einer krassen Armee, alles platt gemacht hat. Und den Juden den Tempel zerstört hat und gesagt hat, so, jetzt vorbei hier. Mhm. So, und Jesus ist eben der nach Jerusalem geht, nicht um alles platt zu machen und der Geilste zu sein, sondern um aufzugeben. So. Ja. Und wenn du das so im Kopf hast und du hast da eine christliche Gemeinde, die sich irgendwo in Rom oder in Syrien befindet und die wissen schon irgendwie das von Jesus, aber die lesen das jetzt nochmal. Und die stellen sich vor, wie die Situation ist, dann können die dieses Entsetzen vielleicht miterleben. Also ich habe das ja übersetzt, deswegen weiß ich, Entsetzen könnte auch Erstaunen heißen an der Stelle. Also es könnte sein, sie staunen, boah krass, was traut er sich? Mhm. Oder auch sie haben Angst. Und wenn du es nochmal parallelisierst mit dieser, ich will es nicht übertreiben an der Stelle, aber wenn du es parallelisierst mit dem die Ersten und die Letzten, dann ist es so ein bisschen wie sozusagen die Ersten, die mit Jesus vorne gehen, die denken so, meine Fresse, das...
Sie sind jetzt komplett hier...
Und die staunen vielleicht, dass Jesus jetzt vorne geht und dass er damit schon andeutet. Vielleicht verstehen die das oder vielleicht soll das zumindest den Lesern klar machen,
ja, was mit Jesus passiert. Literarischen Kunstgriffen.
Könnte man sagen. Und die ihm nachfolgen, und Nachfolge ist ja das Wort in Markus Evangelium, ja. Jesus nachfolgen, du sollst ihm hinterherlaufen, so wie die Ersten. Und die kriegen jetzt Angst, so, und gleichzeitig steckt in diesem Satz von den Letzten und Ersten ja so eine krasse Zusage, ja, also die jetzt irgendwie, selbst wenn du ganz hinten an diesem Tross von Leuten, die jetzt gerade nach Jerusalem gehen, dabei bist, dann bist du eigentlich ganz vorne dabei, wo Jesus ist.
Und ich glaube, was halt, glaube ich, allen auch bewusst war, ist, das ist jetzt was Historisches, was hier passiert, also das ist etwas, was jetzt geschieht. Ich glaube, das war wahrscheinlich wirklich allen klar, das wird jetzt irgendwie auch für die Weltgeschichte relevant sein. Ja. Ich glaube, die Dimension werden sich viele nicht ausgemalt haben. Aber
ob sie das Wort Weltgeschichte sozusagen...
Ja, genau. Aber was da passiert ist...
Geschichtshistorisch.
Relevant. Geschichtshistorisch. Geschichtshistorisch.
Das ist ein Wort, das bei uns im Cast sehr wichtig ist.
Ja, bitte. Ich finde, wir sollten da auch eine Sonderfolge über Geschichtshistorie machen.
Schreibt unser geschichtshistorischer Schreiber bestimmt alles auf.
Genau. Und ich glaube, da wird es allen so bewusst gewesen sein, boah, das ist jetzt echt eine krasse Nummer, wir sind dabei.
Ja.
Ja.
Ja, naja, und jetzt geht Jesus aber nicht nur in dieser Menge, sondern er nimmt sich nochmal ein bisschen Zeit. Das heißt, und er nahm abermals die 12 zu sich. Also, wie er es immer tat, holte er die 12 Boys zu sich ran und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Also er holt ein bisschen aus.
So. Genau. Und dann sagt er so, Leute, wir gehen jetzt nach Jerusalem. So ist irgendwie alles klar, weil er sagt es nochmal, damit er auch den Jungs klar ist, dass Jesus sich nicht im Weg getäuscht hat.
Ja, und es ist wieder, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Mhm.
So. Genau, wir gehen hinüber nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird überantwortet werden. Und er hat jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass irgendwie der Menschensohn, also auch der hat den Begriff Menschensohn benutzt.
Ist mal im Kopf, ja, genau, haben wir das mal wieder gehabt. Wir hatten das zum Beispiel... hatten wir das, glaube ich, in Markus 9, mit der, wo Jesus verherrlicht wird, die am Berg
gestanden haben. Genau, ich glaube, also würdest du jetzt auch gerade davon ausgehen, dass, wenn er das jetzt sagt, zumindest die 12 vom Inner Circle verstanden haben, redet jetzt schon von sich.
Ich glaube, das haben sie verstanden, weil er es ja mehrfach schon getan hat.
Ja.
Und und das eben halt, also bei Markus ist es so einer von den drei größten Titeln für Jesus, ne? Gibt dann hier noch Sohn Gottes zum Beispiel, also die so klar machen, wer Jesus ist und die auch immer einen Bogen zum Alten Testament schlagen. Ich glaube, das ist irgendwie, was ist das? Kommen wir mal durcheinander. Einmal im Danielbuch gibt es ja diesen Menschensohn-Begriff und dann hast du aber auch ähnliche Begriffe in anderen Texten, wo es immer diesen Bogen hingibt, wo immer klar ist, dass es irgendwie der verheißene Retter.
Genau. Also es ist schon irgendwie den Leuten klar, wenn er das sagt. Und dann sagt er nochmal im Wesentlichen, ja, was er schon gesagt hat, ne? Deswegen dritte Leidensankündigung. Der Menschensohn wird jetzt den Hohenpriestern und Schriftgelehrten übergeben und sie werden ihn zum Tode verurteilen und überantworten an die Heiden. Und das schon mal erstmal, ich meine, ich finde es persönlich immer schwierig, denke mir immer so, warum redet Jesus immer plötzlich in der dritten Person vor sich selbst? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er tatsächlich gesagt hat, dass ihm das passieren wird. Also, dass er sagt, ich gehe da jetzt rein mit euch und die werden mich festnehmen und die werden mich zum Tode verurteilen und die werden mich an die Römer übergeben. Denn, und da muss man auch sagen, die Römer waren die Exekutive in der Gegend. Also dadurch, dass sie geherrscht haben, war es ja politisch folgendes Problem oder folgende Situation. Die Hohepriester konnten zwar sozusagen innerjüdische Konflikte besprechen, richterlich, aber gerade wenn es um Todesurteile geht, das haben die Römer tatsächlich diese Macht haben die komplett an sich gehalten. Dann muss man also
sagen, des Schwertes.
Das Recht des Schwertes. Und das ist übrigens, was ich total den Römern zugute halte. Selbstjustiz war auch damals nicht erlaubt.
Ja.
Und die haben sich damit ist auch nicht, also man kann auch sagen, die Römer haben sich es mit Justiz auch nicht so einfach gemacht, wie man sich das mal vorstellt. So jeden mal schnell umlegen, weil er nicht passt. Denn auch da, wenn das Volk unruhig wird und du eine Revolte hast, da wird der Imperator aus Rom sagen, das ist ein bisschen teuer, mein Freund, hättest du es nicht anders machen können.
Genau.
Also insofern, deswegen ist es wichtig, dass er an den Heiden übergeben wird, denn nur sie können das Todesurteil versprechen.
Ja. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass das die dritte Leidensankündigung ist.
Mhm.
Wenn man mal zurückdenkt, es gab ja davor dann 1 zu 2. Einmal 8,31, das ist die Situation, wo Jesus hier dann, ne, wo erstmal, ja gerne, wenn du noch
Kaffee hast, Käffchen, ja.
Wo Petrus Jesus erstmal krass sagt, ey, du bist der Christus, das ist übrigens der dritte Titel, ja? Du bist der Gesalbte.
Der Gesalbte, da genau dachte ich
auch. Und als nächstes dann Jesus sagt, genau, und weil ich der Gesalbte bin, werde ich nicht einfach nur geil einziehen in Jerusalem herrschen, sondern ich werde auf die Fresse bekommen. Und Petrus völlig irritiert und sagt dann, hey, das kann doch nicht sein und so, und dann weist ihn ja Jesus krass zurecht und sagt, get behind me, Satan. Ich mag das am Englisch noch
besser. Das klingt immer noch ein bisschen krasser.
Ja, King James Version. Ja. Get this behind me, Satan. Oh Gott. Ja, genau so. Und da ist erstmal überhaupt dieses, die checken das noch gar nicht und Jesus stellt so krass gegenüber, er ist der von Gott Erwählte, der leiden muss.
Mhm.
Da gibt es auch so eine Linie im Alten Testament, die schon sagt, dass der von Gott gesandt ist, der Gerechte, dass der leiden wird.
Mhm.
So, also, ne, aber die Jünger finden es total bescheuert. Die zweite Situation ist irgendwie hier mit der Verherrlichung da auf dem Berg, 9,31, in dem Zusammenhang.
Ach, das war eine Leidensankündigung?
Ja, da kam diese Leidensankündigung.
Stimmt, ja.
Da hat Jesus es nochmal gesagt. Und jetzt ist ja das Ende von diesem Mittelteil. Ne? Wir haben ja gesagt, dass Markus 8 und 9 bis 10 so ein bisschen die Mitte ist.
Mhm.
Wir haben es auch der Weg genannt.
Weil da
ne?
genau auch vieles erklärt wird, diesen ganzen
wo es um Nachfolge so. Geht, genau. An den meisten Stellen. Wo genau. fast in jedem Teil dieses Wort Nachfolge, das wir hier auch haben, vorkommt. Und jetzt fasst Jesus alles nochmal zusammen. Und ich glaube, er redet auch von dem Menschensohn, weil es geht ja nicht nur um sein Privatschicksal. Also Leute, es tut mir leid, ihr werdet euren Freund verlieren, sondern der von Gott Auserwählte, und wenn er jetzt einfach nur sagt, ich, weißt du, dann schwingt das nicht so klar mit, aber der, den Gott hat auserwählt, der wird, und hier steht, das ist immer ganz spannend in den Kommentaren, also ja zufällig, der Menschensohn wird überantwortet werden. Ja, von wem denn? So, also das ist ja passiv. Und die meisten Ausleger hören da drin immer so Passivum Divinum heißt das, ne, dass Gott in dem Passiv drin steckt. In 8,31 übrigens sagt Jesus nämlich, denn der Menschensohn muss überantwortet werden. Ja?
Mhm.
Und dieses er muss ist auch dieses, weil Gott es möchte oder weil es für Gott wichtig ist. Dann müssen wir doch drüber reden, wenn es um die Kreuzigung geht, ob das jetzt bedeutet, dass Gott grausam ist und alle
genau.
ne, und
wenn
all
wir
diese
über die
Vorwürfe,
Kreuzigung reden, wird das so super.
Ob all diese Vorwürfe stimmen, dass Gott ein Opfer braucht und böser Gott ist.
Genau.
Kommt jetzt noch nicht vor, aber Markus macht mit diesen Formulierungen, ne, mit dem Passiv hier und mit diesem er muss deutlich, dass es kein Weg ist, der jetzt passiert, wo Jesus denkt, scheiße, wie konnte das nur sein? So.
Genau.
Und er steht auch nicht am Ölberg und betet, lass den Kelch an mir vorübergehen, weil er denkt, oh, ist jetzt doch schief gegangen.
Ja.
Sondern weil es von Gott von langer Hand geplant ist.
Genau, das ist tatsächlich etwas, wo wo solche, zum Beispiel solche Begrifflichkeiten wie die Leidensgeschichte oder die Heilsgeschichte oder die Weltgeschichte, wo die Christen halt immer wieder sagt, das ist halt der Prozess, der von Anfang bis Ende durchläuft. So. Und es gibt halt einen Anfang und ein Ende in der Geschichte der Menschheit mit Gott. Und das kann man an solchen Stellen, macht man das nämlich auch fest, weil nämlich dann Prophezeiungen zum Beispiel thematisiert werden, die ja Jeremia und Jesaja und wie sie alle heißen, schon mal eben erwähnt haben.
Ja.
Wo auch Jesus ja angekündigt wird, zumindest glauben wir Christen das.
Ja, so ist
es. So ist es.
Ja, genau.
Und total gut, ja.
Dann heißt es, er wird überantwortet werden. Das Überantworten werden, das werden wir auch immer wieder haben. Ja? Paradidomie heißt ja übergeben, überliefern, überantworten. Und das kommt zum Beispiel vor, wenn Jesus in Markus 14 das Abendmahl feiert mit seinen Jüngern und Judas mitmacht. So, und Jesus sagt, einer wird mich überliefern.
Habe ich schon mal gesagt, dass wir eine Judas-Sonderfolge machen sollten?
Ja, ich glaube, wir werden wahrscheinlich, wenn wir Judas haben, werden wir eine Folge nur über Judas reden. Wenn
voll geil, ich freue mich voll drauf.
Ja. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Genau, so, also dieses Überantworten werden ist der Begriff eigentlich für das Leiden beginnt bei
Genau.
Interessant eigentlich, dass er hier Hohepriester und Schriftgelehrte sagt. Also er sagt so eigentlich quasi Tempelbetrieb, ne? Hohepriester, alles Sadduzäer hatten wir schon, diese Partei, ne?
Ja.
Schriftgelehrte, Leute, die eben am Tempel,
Pharisäer,
am Tempel arbeiten. Ja, Pharisäer eben nicht. Pharisäer ist ja eine Religionspartei.
Stimmt, das war eher genau
das. Und das Interessante ist, hier gibt es immer einen Bezug zu Markus 3, wo die das erste Mal die Pharisäer nämlich sagen, wir müssen den Typen loswerden, wir müssen ihn töten. So, jetzt tauchen sie hier witzigerweise nicht auf. Und auch die Ältesten, die, glaube ich, in der ersten Leidensankündigung auch genannt werden. Er muss überliefert werden den Hohepriestern und den Schriftgelehrten, den Ältesten und den Pharisäern. Die tauchen jetzt auch nicht auf, wo man einfach sagt, na gut, hat er jetzt halt mal weggelassen. So, aber wichtig ist ja, das sind irgendwie Leute mit Autorität und die Hohepriester machen ja auch das Synhedrium, den Sanhedrin aus, der diese Rechtsentscheidung trifft. So, sie werden ihn zum Tode verurteilen.
Genau, sie werden ihn verurteilen und genau, zum Tode verurteilen. Was gibt es denn da? Was kann man da spontan sagen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil man ja immer sagt, naja, eigentlich konnten sie ihn ja nicht verurteilen, weil sie hatten ja nicht das Recht dazu, ihn zu verurteilen.
Haben sie auch
sie konnten ihn nur anklagen. Getan.
Das ist ganz witzig, weil man wird auch später der ganzen, in der ganzen Passionsgeschichte wird man tatsächlich auch feststellen, naja, am Ende fordern sie das, die Verurteilung eigentlich. Und sie werden ihn verurteilen. Ich glaube, dass, sagen wir mal, auf einer gesellschaftlichen Ebene wurde er schon verurteilt. So. Ne? Ja. Also das schon die Schriftgelehrten und die Hohepriester, die halt das fordern, denen ja das Volk auch glaubt. Und wenn das Volk halt quasi in die große Masse das dann vor den Römern fordert,
ja,
dann werden sie schon einknicken. Also wird das Urteil der Hohepriester trotzdem Macht und Gewalt haben.
Ja.
Und das ist insofern relevant, weil die weil die jüdische Bevölkerung oder weil die jüdischen Hohepriester tatsächlich, wenn sie so ein Urteil aussprechen, dann steckt da einfach extrem viel Zorn hinter und sehr viel Mut, sich auch gegen die Römer zu stellen und zu sagen, wir wollen das jetzt.
Mhm.
Denn das Verhältnis zwischen, das muss man nochmal sagen, das Verhältnis zwischen jüdischer Religion und römischer Religion war sehr angespannt. Das war ja auch in der Antike war das eben gerade so krass, weil du hattest in der Antike eine multireligiöse Gesellschaft, ähnlich wie hier in Deutschland gerade ist. Ja. Und dann kommt halt eine Religionsgruppe und sagt, nee, nur wir sind relevant, ja, nur unser Glaube ist richtig und alle anderen sind komplett scheiße und vom Teufel. Ja. Kennen wir das eigentlich? Und die Römer eigentlich gesagt haben, also unter normalen Umständen würden wir euch alle platt machen, aber weil ihr Juden so krasse, halsstarrige Typen seid und wir euch mit euch nicht so krassen Clinch haben wollen, tolerieren wir euch.
Ja.
Und das war für die Römer ein heftiges Zugeständnis. Aber jeder Punkt des Konfliktes war einfach komplett scheiße.
Ja.
Und an dieser Stelle provozieren die Hohepriester einen Konflikt, wo sie dieses Urteil aussprechen und es fordern, weil es ihnen so wichtig ist, und gehen sie das Risiko ein, dass sie richtig Ärger mit den Römern bekommen.
Ja.
Ja.
Ja, aber da sind wir noch nicht. Noch tun sie es ja nicht. Jesus kündigt ja nur an, dass sie es tun werden, was ja ein bisschen fies ist jetzt, dass er das einfach mal so sagt.
Hat er sie vielleicht provoziert? Oder wird er vielleicht provozieren?
Oh, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Das wird aufregend sein.
Aber wir können ja mal ein bisschen weitergehen, es sei denn, du möchtest zu der Verurteilung noch mehr sagen.
Nee, also die Frage ist eben, ob sie ihn verurteilt haben, ja, bla bla bla. Das ist dann immer dieser Gerichtsbegriff, der da verwendet wird. Aber wen ist... So, und den Heiden über Antworten hatten wir auch, der wird nochmal über Antworten gesagt.
Genau.
Und die werden ihn verspotten, die Heiden.
Die Heiden werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die 12 da sitzen und bei jedem und noch mehr zusammenzucken. Und sich denken, wird's noch schlimmer, wird's noch schlimmer, wird's noch schlimmer?
Ja.
Und ihr müsst euch einfach mal auch vorstellen, ein Freund von euch erzählt, was ihm passieren wird, das tut schon richtig weh.
Ja.
Das und übrigens, das, ich weiß gar nicht, ob wir jemals das erwähnt haben, Aufzählungen im Hebräischen funktionieren leider nur so.
Ja, aber das,
oder im Aramäischen, Griechischen.
Genau, aber wobei inzwischen weiß ich auch, dass es ziemlich üblich war, auch im Griechischen, dass man so geschrieben hat.
Genau, die Kommasetzung gab es im Griechischen ja auch nicht, ne?
Gab es auch nicht. Man genau. War einfach so vulgäres. Ja.
Vulgata-mäßig. Genau.
Vulgata.
Und etwas abzutrennen.
So kurz, weil die Katholik geht das, also wirklich. Damit zwar nichts zu tun, aber
gut. Nee, ist so richtig. Genau. Wird er im Wesentlichen nochmal aufzeigen, wie dramatisch eigentlich die Sache ist. Und auch da muss man ja Mel Gibson mal so ein bisschen was zugute halten. Der Typ ist ja irgendwie völlig irre.
Auf jeden Fall, Mel Gibson
ist irre. Mel Gibson ist irre.
Steht also quasi, Mel Gibson kommt ja quasi vor.
Richtig. Ihr seht ihn zwischen den Zeilen. Mel Gibson hat es ja in der wie hieß denn das Ding auf Englisch? Hat das überhaupt einen deutschen Titel? Passionsgeschichte?
Passion of Christ.
Passion of Christ.
Ja.
Hat er es ja geschafft, die Hinrichtung, ich glaube, ich würde behaupten, authentisch darzustellen. Mel Gibson-mäßig, aber er hat es. Und ich finde, das ist etwas, was aus keinem Text so richtig hervorgeht, weil die Art und Weise, Sachen zu beschreiben, einfach uns sehr fremd ist. Aber wenn ihr euch vorstellt, hier steht, sie werden ihn verspotten und anspeien. Und also anspucken und verprügeln und danach werden sie ihn umbringen. Nachdem sie ihn verhöhnt, angespuckt, verprügelt haben, bringen sie ihn um. Das ist halt wirklich hart und das ist wirklich etwas, wo auch Jesus plastisch versucht darzustellen. Das wird so richtig furchtbar. Und das sagt er seinen Freunden und es tut denen im Herz weh.
Ja.
Und die gehen trotzdem mit, die Jungs.
Ja, ist die Frage, ob sie es so richtig ernst nehmen, ne? Aber die Begriffe, die hier auftauchen, die kommen auch später wieder vor, eben bei diesen Szenen. Da geht es darum, dass sie, ne, die schon bei der Geschichte da vor dem Hohen Rat, dem Synedrium, da heißt es, dass die Diener übrigens, ne, also die Letzten sind sozusagen, Jesus anspucken und schlagen, die Wange schlagen. Und bei den Römern heißt es dann auch noch, bevor sie ihn dann zur Kreuzigung oder ne, zum Kreuz hier nur eins bitte bringen, dass sie ihn auch auspeitschen. Genau die Worte, die hier auftauchen. Und die haben auch wieder einen Bezug zu, ich glaube, bei Jeremia gibt es das auch, auf jeden Fall bei Jesaja 50. Haben wir kurz rausgesucht. ist zum Beispiel ein Vers, da geht es um einen, der sagt, er hört, was Gott sagt, ja, und er richtet sich nach ihm. Ne? Ein Gerechter, einer, der so lebt, wie Gott es möchte. Und dann heißt es, ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Ja, oder in Jesaja 53, ja, wo es dann hieß, wir hielten ihn für den Verachteten und so. Aber er wurde um unsertwillen geschlagen, um unserer Missetat willen.
Genau, das ist so. Im Moment immer noch, also was Lukas gerade vorgelesen hat, ist ja immer noch die Zukunft.
Redest du wieder mit den anderen? Kannst du nicht mal mit mir reden?
Ich rede aber auch gerne mit den Leuten. Das ist ja quasi die Zukunftsperspektive von dem Punkt, wo wir jetzt da drin sind.
Ja, genau.
Also wir, liegt auf der Hand aber.
Wir müssen da noch hin. Aber es ist eben so, dass... Also Markus macht ja auch immer wieder so ein Schriftzitat, das er mal auch anspielt auf Bibelstellen im Alten Testament und so. Und diese Verbindung herstellt. Und das tut er ja manchmal als Prophetie, als Voraussage.
Ja.
Aber hier tut er es quasi innerhalb der Geschichte schon als Voraussage. Also weißt du, du kannst von Jesaja 50, 53 zum Beispiel, kannst du in diesen Text springen, kannst von diesem Text dann in diese konkreten Schilderungen...
Du kannst quasi ins Futur 2 hineinsteigen.
Boah, du bist ja ein Poet, ey.
Dicker, Alter.
Ja, genau. Aber ist auch geil, ja. Und wieder diese Kurzformel. Ich glaube, also wahrscheinlich hat Jesus wieder länger geredet, weil hier heißt es ja, er fing an, ja. Er holte wahrscheinlich ein bisschen aus und so.
Er wird jetzt nicht gesagt, dann bleibt mal kurz stehen, damit ich euch
einen Sekunde zuquatsche. Aber es ist das dritte Mal die Kurzversion, ja. Sie werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Eine ganze Menge negativer Sachen. Und nach drei Tagen wird er auferstehen.
Und jetzt gehen wir weiter, Jungs.
Ja.
Genau, und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und ich glaube, das werden die überhaupt nicht verstehen. So, das wird so völlig Banane sein. hä, okay, vielleicht töten sie nicht richtig oder bringen ihn nur so halb um. Und
naja, also tatsächlich, weil das Wort für Auferstehen heißt ja nur aufstehen, ne? So. Also
genau, er wird einfach wieder
hat aufstehen. Er gelegen oder was?
Hat er gelegen,
oder? Hat er sich totgestellt.
Sowas in der Art.
Haben Leute erst später gedacht.
Denken auch heute noch Leute. Macht dann irgendwie den christlichen Glauben völlig unsinnig, aber gut.
Naja,
anderes Thema.
Gut, aber
können wir nochmal drüber reden.
Wir müssen auf jeden Fall nächstes Mal darüber reden, was die Jünger verstanden haben, weil dann geht es genau darum, weil zwei Jünger dann zu Jesus hinlatschen und ihr Verständnis ziemlich deutlich zeigen. Mhm. Das würde ich schon mal so als Preview sagen, deutlich macht, sie haben schon ein bisschen mehr verstanden, dass es um Tod und diese ganze Riesensache geht, die auch bei dem, das ist ja der Zusammenhang mit dem angeblichen reichen Jüngling oder den Gutmenschen sozusagen drin ist. Ja, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Die checken jetzt langsam, es geht um mehr als einfach nur um
wir chillen mit Jesus.
Wir chillen mit einem coolen Typen, der irgendwann mal Präsident wird.
Ja,
so, genau, und
ja.
Wer von uns wird welcher Minister? Nee. Genau das passiert nicht. Wir haben hier keinen Horst.
Boah, ich sehe schon.
Sondern wir haben hier Jünger, die langsam was verstehen, aber sie verstehen eben noch nicht alles. Aber ne, für die ist jetzt noch nicht, das ist nicht jetzt ein ganz großes Minitekel, wo sie denken, hä, was soll das jetzt eigentlich? Sondern die können schon nicken. Und Jesus spricht eben mit den Zwölfen. Ja? Er spricht eben mal nicht mit allen. Und ich glaube, das ist auch immer die Herausforderung, über solche Themen zu sprechen, über Kreuzungen und so weiter. Das ist extrem schwierig und braucht Zeit. Und einfach nur zu sagen, so, hier, wie es manche Leute ja machen mit ihren komischen Kurzbibelzusammenfassungen, die ja in der Fußgängerzone auflauern und sagen, alle Botschaft und du hast 20 Sekunden, um sie zu finden. Ja, okay, vielleicht 30 Minuten, weil ich nehme mir extra Zeit für dich und ich erkläre dir das jetzt mal. Das reicht halt nicht. Jesus geht über Monate, vielleicht sogar Jahre mit seinen Jüngern, erzählt ihnen in der Mitte des Weges dreimal, was passiert. Muss sie beim ersten Mal zurechtweisen, beim zweiten Mal damit leben, dass sie das immer noch nicht verstanden haben und beim dritten Mal feststellen, dass sie es missverstehen.
Ja.
So, und am Ende rennen sie alle weg und nur Petrus bleibt übrig und traut sich nicht mehr zuzugestehen, dass das genau das ist, was Jesus die ganze Zeit angekündigt hat.
Das ist, Leute, das, also jetzt rede ich wieder mit den Menschen, tut mir leid.
Red mal mit den Menschen.
Mit den Leuten, aber
ich, das, wir, das schon, wir haben das ja auch alles gemacht, wir wollen ja mit Menschen arbeiten, so wie die
Bundeswehr. Gut, dann rede ich mit dir. Das ist ja genau der Punkt, warum es halt so bizarr ist, wenn dann Evangelisten auf der Straße dauernd vom Blut Jesu sprechen und das Blut bringt Vergebung und du denkst dir so, Alter, seid ihr bescheuert?
Hättest du ja vor ein paar tausend Jahren vielleicht verstanden, aber.
Vor ein paar tausend Jahren hättest du es vielleicht erstens verstanden, aber irgendwie hat sich offensichtlich dieser Jesus auch Zeit gelassen. Und jemanden sofort irgendwie das Kreuz auf den Schädel zu hauen, damit Blut fließt, ist halt so, ey, tut mir leid, aber du kannst Leute dermaßen verstören mit solchen Aussagen und so abschrecken. Und das ist ja auch etwas, ich behaupte mal, was die gemeine Regel ist. Wenn Leute kommen und sagen, das Blut, dann sagt dir jeder, ich will mit diesem Blut nichts zu tun haben. Für mich muss auch keiner sterben. Ich finde das scheiße. Komm, ihr bleibt mir bloß weg mit dem Quatsch. Ja? Wenn ihr so krass drauf seid, dann okay. Aber man könnte jetzt eben auch anders sagen und sagen, man führt die Leute, wenn man das unbedingt sagen muss, und das irgendwann kommt es schon mal zur Sprache, man führt die Leute sukzessive heran.
Ja.
Aber die Kreuzesbotschaft, tut mir leid, ist nicht der Anfang vom Evangelium.
Ja, der Anfang des Evangeliums ist nämlich, es war eine Stimme in der Wüste. Markus 1.
So sieht's aus.
So schreibt es Markus, ja.
Und das muss man sich auch mal klar machen, als wenn man sagt, ich möchte evangelisieren, dann haust du den Leuten, wenn du den Leuten in 10 Minuten die Kreuzesgeschichte um die Ohren haust.
Ja, musst du dir mal selber vorstellen, wie dir das gehen würde, wenn du das. Ja, kommt irgendjemand an und erzählt dir seine Heilsbotschaft, ja? So.
Ja. Das hat so, das ist so, und ich finde das ein Missverständnis, ich weiß gar nicht, wo ist das wohl hergekommen? Was so der Ursprung, wo plötzlich hip wurde, Leuten von Blut und Morde zu erzählen, damit die Leute sich bekehren. Was soll das?
Es gibt ja zwei Sachen daran. Ja? Das eine ist ja, es gibt nun mal irgendwie die Bibel, in der solche Sachen auch so dastehen. Ja? So. Und natürlich ist das für Christen auch täglich Brot im besten Fall, dass man sich damit auseinandersetzt und daran abarbeitet und es liest.
Mhm.
Wäre schön, ja.
Aber es ist sagen dann auch leider, so. Sagen wir mal, gut. Leider nur ein Weißbrot, weil
genau,
da ist noch mehr in den Körnern.
Nee, das ist aber auch nicht das Erste, was du liest. So.
Ja.
So, aber wenn du jetzt aus dieser Lebensgeschichte kommst, dann, ne, man muss sich ja immer überlegen, was will ich erreichen? Ich glaube, das ist ja sowieso bei allen Gesprächen so. Wenn du ein schwieriges Gespräch führst, über ein Thema, das irgendwie ein bisschen absurd ist, oder wenn du einen Stress in der Familie hast oder sowas, dann überlegst du dir ja im besten Fall, was du sagst. Und es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich sag, was ich will. Ja? Was mir auf der Zunge liegt, was ich loswerden will. Was mir wichtig ist, bist du bei dir. Das andere ist, du überlegst dir, ja, wenn du manipulativ bist, was will ich erreichen?
Ja.
Oder, ein bisschen netter ausgedrückt, was würde dem anderen gut tun? Was würde dem anderen dienen? Ja? So, dass die Nummer, die Jesus macht, der macht sich zum Letzten.
Ja.
Der ist der Letzte, der den Leuten das noch zum dritten Mal erklärt.
Ja.
Und der ist auch der Letzte, der am Kreuz hängt, damit sie es endlich mal angucken können und sehen, was er meint. Und er ist der Letzte, der nach 60 Tagen noch ein letztes Mal auftaucht und sagt, Leute, jetzt fahre ich wirklich mal in den Himmel, aber jetzt einmal zeige ich mich noch, damit ihr wirklich wisst, Auferstehung ist passiert.
Ja.
Der nimmt sich krass Zeit, ey.
Jahre.
Und er lässt sich auf die Leute ein, weil er sich eben fragt, was dient den Leuten, wie können die verstehen, was ich will? Und wenn du einfach so aus dem Alltag irgendwie, du hast den Drang, ja, vielleicht bist du auch gerade seit ein paar Monaten Christ oder Christin und denkst, boah, ich erzähle jetzt einen davon. So, aber wenn du halt da einsteigst, wo du selber das verstanden hast oder erlebt hast, könnte schon zu früh sein oder zu spät sein, zu weit. Aber ist wahrscheinlich noch nachvollziehbarer, als wenn du da, wo du in deinen theologischen Diskussionen bist mit irgendwelchen Leuten, darüber nachdenkst, ja, was könnte mit dem Blut gemeint sein? Die Leute sollen ja nicht an diese Sache mit dem Blut glauben, sondern sollen an Jesus glauben.
Mhm.
Und dafür müssen sie irgendwann auch verstehen, was es mit dem Blut auf sich hat, weil sie sonst in der Bibel immer 30 Seiten rausreißen müssen, weil sie sagen, die bringen mir nichts. So, und es wäre ja gut, wenn sie mit diesen Seiten auch was anfangen können.
Voll.
So, und da kann man auch drüber diskutieren, Thema Sonderfolge, ja, was bedeutet eigentlich Blut im Alten Testament und im frühen Christentum und im Judentum und klar, und
heute
müssen auch eine ganze Menge Tiere sterben für mindestens für die Säuglingsernährung, denn die brauchen noch Fleisch.
Fleisch ist für Wachstum wichtig, Leute.
Genau. Naja, gut, aber man kann mit guten Gründen deswegen sagen, ich möchte vegetarisch leben,
ja,
weil ich nicht möchte, dass jemand anders sterben muss, damit ich leben kann.
Mhm.
So. Aber diesen Zusammenhang, der ist natürlich dann noch ganz anders präsent.
Oh, Leben und Tod, das ganze Thema. Das Thema.
Hau mal ein Thema raus.
Aber, ne, und ich finde, das ist mir so ein Leitsatz, der mir in meinem Kopf tief eingedrungen ist.
Mit D oder mit T?
Deswegen ist das... Tee. Arsch.
Und der Satz
ja, lautet. Ich hatte zwar Deutsch-Leistungskurs, aber meine Rechtschreibung war, glaube ich, 2,4 oder so.
Oh. Hey, du warst
wie
ja
hieß
auch.
Es? 12 Punkte? Rechtschreibung?
2,4? Das ist jetzt eher Mathe.
Ja, ist ganz schlecht. Jedenfalls ist es so, dass ich für mich mir klar ist, dass Phänomen Massenevangelisation kann man nicht. Also ich behaupte, hat es bestimmt mal gegeben, hat vielleicht auch geklappt, ist aber nichts, was du machen kannst. Das passiert, aber im Zweifel gibt es nur Evangelisation des Einzelnen. Weil du kannst halt nicht massenweise Leute in Minutentakt abfertigen und ja, dann haben sie sich bekehrt. Von
ach, so meinst du das, ja.
Ja, so. Und das, sondern jede Evangelisation beginnt mit, hallo, ich bin Simon. Hallo, ich bin Lukas.
Oder wer bist du?
Oder hey, wer heißt du eigentlich? Und beginnt mit einer Freundschaft. Beginnt mit, lass uns mal ein Bierchen trinken gehen. Oder ein Wasser oder ein Milchshake oder ein Kaffee. Was du präferierst, ein Jever Pfanne oder eine Zigarre rauchen. Alles andere, der ganze andere Weg...
Könnt ihr demnächst alles in unserem Online-Shop kaufen.
Online-Shop. Der ganze andere Weg ist in der Regel, und das heißt, in der Regel heißt nicht immer, eine faule Abkürzung. Die nicht unbedingt dazu führt. Und jetzt,
ja,
wenn jetzt mal so an dich und an mich die Frage und auch an alle anderen Hörer: Wie viele Menschen hast du in deinem Leben ernsthaft bekehrt? Ey, ohne Scheiß, ich könnte nicht mal sagen, ob es nur einer ist. Ich könnte aber sagen, ich habe mitbekommen, dass
hast
ganz viele Menschen.
Hast du nicht dich selber bekehrt?
Ich habe mich selber bekehrt. Aber ich kann halt sagen, dass ich ganz viele Menschen erlebt habe, die sich bekehrt haben. Und ich war bestimmt ein Teil von diesem Prozess.
Ja.
So, aber ich kann mir nicht auf die Fahnen schreiben, dass ich einen so lange zugesabbelt habe, bis der am Ende gesagt hat, alles klar, bitte halt die Fresse und tauf mich schnell. So, das ist nicht passiert.
Rein von der Wortbedeutung her bekehren ja Straßenevangelisationen ganz viele Leute, weil die quasi immer umkehren und versuchen außen rum zu laufen. So wie mit Flyer-Menschen.
Ach geil, ja. Also ich finde, das ist etwas, ja, das möchte ich eigentlich dieser christlichen Welt immer wieder sagen. Leute, ja, verdammt nochmal, glaub an Gott und chill einfach.
So einen ähnlichen Spruch hatten wir letztens schon mal, ne?
Ja, ja. Der Frank hat uns den nochmal dran.
Genau, hin, damit wir endlich ein T-Shirt drucken.
Jetzt grüße an dich, Frank. Schön, dass
es dir besser geht, Frank.
Ja, richtig geil.
Bei der Gelegenheit. Ja.
Das hätte ich auch krass gefeiert.
Ja. Ja, es ist, das ist doch eigentlich schon, es ist Sommer und das hier ist...
Offenbart-Cast.
Das Ende.
Achso, das ist Ende.
Nein, das ist doch... Ich meine, ich finde das doch super cool. Wir kriegen ja nur von einem ganz kleinen Bruchteil von euch mit, was euch mit dem Cast verbindet und woran ihr leidet und was euch Freude macht. So, aber diese paar Stories, wo man so merkt, meine Fresse, wie, ja, wie unser Cast eben ja auch nicht das Wichtigste ist, so, aber wie ihr halt euer Leben auch damit spiegelt und auch mal kritisch dazu steht und so. Und was ihr einfach erlebt und uns mitteilt, das ist einfach ein großes Geschenk.
Ja, mega. Ich krieg, das ist ja so, ich krieg ja ganz oft nicht mit, was ich da eigentlich mache. Ja. Ich produziere da diesen Cast und dann geht die Folge online. Und
irgendjemand hört es und wir wissen nicht
und
mal.
Und plötzlich sitzen da irgendwie 1000 Menschen oder so. Ja.
Ja.
Morgens trinken Kaffee und hören sich das an. Das haut mich schon ein bisschen um. Und wenn
und denken, sie kennen uns.
Denken Sie, kennen uns?
Kennen uns wahrscheinlich sogar besser.
Vielleicht kennt ihr uns sogar. Bitte grüßt mich, wenn ihr mich auf der Straße seht. Auch wenn ich grimmig gucke. Ich gucke immer grimmig.
Ja.
Aber so wie geil das ist zu wissen, dass Menschen sich das anhören, weil sie sich dafür interessieren und weil das irgendwas für sie mit ihnen macht. Gut.
Ja.
Und das macht was mit mir. Ich merke, ich habe mir lange die Frage gestellt, was kann ich eigentlich in meinem Leben tun, als Christ und mit dem Wunsch Pastor zu werden und so. Und im Moment habe ich das Gefühl, ich kann mein Studium und mein Wunsch, über die Bibel nachzudenken, auch sinnvoll, wie heißt das? Kanalisieren. Ich freue mich über alles, was ihr schreibt, echt, auch wenn ihr euch ärgert.
Ja.
Ich sitze da nicht davor und grinse und denke mir so,
wie schön,
dass du dich ärgerst, sondern ich freue mich trotzdem, weil Feedback und Reaktion und Austausch und Gefühle das Geilste ist, was es auf der Welt gibt.
Jetzt wirst du aber langsam sentimental, dann musst du jetzt mal aufpassen.
Achso, jetzt höre ich auf. Ja. Ich trinke mal nochmal.
Aber weißt du, wir können ja mal unsere Challenge starten hier. Unsere Sommer-Challenge von dem letzten Jahr. So ähnlich in der Weise. Hat ja super funktioniert, haben sich ja ganz viel gemeldet. Hier ist ja, nennen wir es ein bisschen anders. Wenn ihr Lust habt, dann nutzt doch die kommende Zeit, die Sommerzeit, eure Muße, ja, um uns digitale Postkarten zu schreiben, sozusagen.
Oh ja.
Meinetwegen aus eurem Urlaub oder wie auch immer und uns einfach mal, ja, einfach mal ein Hallo zu schreiben. Schreibt, also ich will es dir jetzt gar nicht vorgeben, schreib doch, was du willst.
Ja, schreib, was du willst. Also
aber halt,
wenn das Eis ist, kannst du ein Foto vom Eis machen und.
Hier, Eis im Bad zum Beispiel. Geiles Bild. Ich hatte zum Beispiel gestern eine Kotze meiner Tochter im Bad.
Kotze von seiner Tochter im Bad, Mann. Boah, krass. Ey, da müssen wir gleich nach der Folge nochmal ausführlich drüber reden.
Ja,
ich hier interessieren.
Ein paar Sachen, die diskutieren wir nur miteinander. Nein, aber schreib uns einfach, wenn du Bock hast, mal irgendwie eine kurze Nachricht. Wir haben auch schon mal ja hier vom Uromocom-Podcast, ja? Haben wir ja auch schon mal einfach ein Audio-File bekommen.
Ja, voll.
Aus, was war das nicht? Aus
Barcelona.
Barcelona? Ja, stimmt.
Von Barcelona.
So, Sagrada Familia und so weiter.
Ja, diese riesige Kleckerburg.
Ja, genau. Also, das ist super geil. Wir freuen uns einfach ein bisschen was von euch zu hören, was bei euch los ist, weil ihr hört uns ja jede Woche.
Genau. Castet uns.
Genau,
also,
castet uns. Genau, wird
voll geil.
Wir casten. Genau, und damit lassen wir euch im Sommer und sagen euch einfach mal, dass wir so nach aktueller Planung jetzt ein bisschen Sommerpause machen.
Also das Witzige ist, die Sommerpause hat mich super gechillt,
weil
mein Urlaub ist jetzt vorbei und jetzt gehe ich arbeiten, muss nicht mehr casten.
Ja.
Ich caste ja gerne mit.
Aber wir haben ja schon mal so vorgeschlagen, dass wir 3 Wochen Pause machen.
Müssen wir mal.
Man muss mal durchatmen. So, am 27. hören wir uns wieder, 27. August, ist noch ein bisschen hin.
In der Zeit kriegen wir von euch
ganz
Postkarten, Audio-Files, die, wenn ihr ausdrücklich... Wollen wir den Leuten sagen, dass sie ausdrücklich sagen sollen, dass wir sie veröffentlichen dürfen?
Ja, möglich. Ihr könnt auch selber die veröffentlichen, ja. Ihr könnt uns auch einfach mit einem Twitter-Hashtag @offenbartcast oder bei Instagram uns ein Insta-Bild.
Ja, wenn du ein bekannter YouTuber bist, dann darfst du uns auch auf deinen Kanal erwähnen.
Und wenn du unbekannt bist und keine Accounts hast, dann
darfst du dich auch, darfst du alles, ihr dürft alles tun.
Hier kommt eine Postkarte.
Haben wir einen Postkasten? Impressum haben wir, ne?
Wir haben ein Impressum.
Geil.
Mach mal.
Schick mal.
Wir freuen uns.
Ja.
Bis dahin, kommt nicht um in der Hitze.
Ja, trinkt also, genug Wasser, Leute.
Haltet euch von den Bäumen fern.
Gießt eure Pflanzen.
Und das Allerwichtigste ist,
bleibt euch.